Heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, die heutige Predigt steht unter dem Thema Sehnsucht nach Einheit. Sehnst du dich nach größerer und tieferer Einheit unter den Christen? Hier im Tal, einschließlich aller, die auf dem Berg wohnen, in der weltweiten Christenheit. Ich denke, in Klingenthal ist zunächst einmal viel Grund, dankbar zu sein für alle bestehende und gewachsene Einheit. Aber Luft nach oben gibt es überall noch allerhand. Und in der weltweiten Christenheit noch sehr viel. Kennst du eine vollkommene Einheit irgendwo? Weiß jemand von einer vollkommenen Einheit? Ich denke, ihr kennt sie alle. Da muss man nur höher gucken. Nicht nur auf den Berg hier, sondern nach ganz oben. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, so haben wir gesungen. Er ist eine Liebeseinheit, vollkommen unübertrefflich, großartig, staunenswert. Und wisst ihr, dieser dreieinige Gott, der sehnt sich ganz sehr nach der Einheit unter uns, mehr als wir uns danach sehnen. Das ausführlichste Gebet, das wir von Jesus selbst haben, ist ein Gebet um Bewahrung und Einheit seiner Jünger. Das sogenannte hohe priesterliche Gebet in Johannes Kapitel 17. Und das betet Jesus unmittelbar vor seinem Gang nach Gethsemane, vor seiner Verhaftung, vor seinem grauenhaften Tod. So wichtig ist ihm das, dass er das noch vor seinem Vater bewegt. Er betet: Ich bitte aber nicht allein für sie, also für die Jüngerschar damals, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind wir. Dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Sehnsucht nach Einheit. Das erste dazu, Einheit ist ein riesiges Geschenk, das uns schon gegeben ist. Ich habe mal diese kleine Geschenkbox mitgebracht. Ja, das ist eine Gemeinde, die in Einheit lebt. Ist ein Geschenk. Wir hätten das nie selber produzieren können. Aber Jesus hat dafür gebetet und dann dafür geblutet. Einheit ist keine Billigware. Sie ist mit dem Sterben des Gottessohnes erkauft. Das heißt also, weil wir mit Gott versöhnt sind durch das Opfer Jesu, ist es eigentlich selbstverständlich und normal, dass wir uns auch gegenseitig als versöhnte Menschen begegnen. Weil wir Gottes Kinder geworden sind, ist es selbstverständlich, dass wir als große Familie Gottes auch in Liebe miteinander umgehen. Vor einigen Jahren bin ich bei einem inoffiziellen Gespräch im Vatikan dabei gewesen und da sagte der katholische Gesprächsleiter dort in Rom: Angesichts der Lage in der Welt müssen wir Christen doch wie Pech und Schwefel zusammenhalten. Fand ich einen tollen Satz. So ist es doch. Wir müssen wie Pech und Schwefel zusammenhalten, denn Trennungen muss es an anderer Stelle auch geben. Das wissen wir. Vom Bösen sich nicht überwinden lassen. So heißt es im heutigen Tagesspruch. Und dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern mit Mächten, die alles zerstören und zerspalten wollen, das ist uns ja wahrscheinlich bewusst. Übrigens, bei aller Sehnsucht nach Einheit ist Jesus zugleich die Wahrheit. Echte Einheit klammert die Wahrheitsfrage nicht aus. Also ein großes Geschenk. Zweitens, ein Geschenk, das bewahrt werden muss. Im Epheserbrief schreibt Paulus: Und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Das Band des Friedens. Ich mache jetzt mal diese schöne Schleife hier um meine Geschenkbox, um die Gemeinde in Einheit. So ist meine Box doch noch viel schöner, ne? Und diese Box ist eigentlich meine Spendenbüchse, die ich überall mit hinnehme, weil ich ja fast überall für Weltmissionsanliegen sammle. Und das hat sehr gut gepasst an dieser Stelle, denn diese Box, die hat oben diesen großen Schlitz. Das heißt, das ist keine abgeschlossene Einheit, dass niemand dazukommen darf, sondern im Gegenteil. Eine Gemeinde, die in Einheit lebt, wird anziehend wirken, auch für andere, dass immer mehr sich opfern in Liebe für diesen Herrn und mit ihm leben wollen. Das Band des Friedens, das ist letztlich Jesus selbst. Im Epheserbrief schreibt Paulus auch, denn er ist unser Friede. In der Tat, wenn wir unsere Schuld immer wieder zu ihm bringen, und von Herzen beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, dann geht es gar nicht anders, als dass Einheit wächst. Dass dann die anderen sich wie die Fliegen vom Licht angezogen fühlen, das wird an manchen Stellen auf dieser Welt erlebt. Auch in Deutschland gibt es so manche schöne Erfahrungen, wo Christen enger zusammenrücken, dass das plötzlich wie ein Magnet ist. Dass die anderen nicht sagen, ach, guckt euch die an, die streiten sich selber bloß und so, da gehen wir nicht hin. Einheit zieht an. Einheit schließt nicht aus, sondern sammelt Menschen, die für die Ewigkeit auch, wie wir, gerettet, erlöst werden sollen. Jesus hat es ja selber so gesagt, so sollen auch sie in uns sein, dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Es gibt noch ein zweites Band, was um diese Gemeinde in Einheit geschlungen werden darf. Kolosser 3, Vers 14. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Also das erste war der Frieden. Wir haben Frieden mit Gott, wir gewähren den anderen Frieden. Das zweite, ich habe sogar ein Band in den Fragen, der Liebe. So, ist meine Gemeinde in Einheit noch schöner. Was Liebe bewirkt, das wisst ihr alle. Was Streit und Krach kaputt macht, das wisst ihr auch. Und einen kleinen Tipp will ich euch noch geben. Wer sich lieb hat, der geht mit dem anderen auch in einer guten Großzügigkeit um, nicht immer falschen Lässigkeit. Aber ich sag's mal so, mit dem gewissen Humor. Denn irgendwo hat ja jeder von uns irgendwo einen kleinen Tick, oder? Aber das ist doch nicht schlimm. Wenn wir uns in Liebe anschauen, werden wir merken, das ist so toll, dass ich diesen Bruder, dass ich diese Schwester habe. Und dass er oder sie ein bisschen anders ist als ich, ist doch großartig. Das bereichert uns doch nur. Und wenn doch einmal wirklich uns einer auf die Füße getreten hat wieder, dann wird da nicht lange lamentiert, sondern, Herr, ich vergebe es ihm. Man versöhnt sich, wenn man sich vielleicht auch einmal aussprechen muss, und die Sache ist wieder gut. Das Band des Friedens, das Band der Liebe. Das dritte, Einheit breitet sich von innen nach außen aus. Es beginnt immer bei mir selbst. Ich muss eins und einig sein mit Gott und mit mir selbst. Manchmal sagen Leute, ich bin mit mir selber nicht mehr so richtig einig. Ne? Man ist innerlich so wie gespalten, unzufrieden. Wenn wir immer wieder zu Jesus kommen, dann wird Frieden kommen über unser Gestern, über unsere Gegenwart und über unsere Zukunft. Gestern, heute und morgen kriegen ein anderes Gesicht. Das Gestern, ich muss mir nicht mehr selber Vorwürfe machen, wenn mir vergeben ist, ist mir vergeben. Da habe ich manches Mal Leute auch ermahnen müssen, du nimmst doch endlich mal an. Du musst nicht mehr tausendmal dasselbe beichten, dir hat es Gott vergeben. Pack's! Im Blick auf heute, es gibt wohl niemanden, der es im Leben so völlig einfach hat. Und es gibt aber zweierlei Typen, die eine, die bedauern sich ständig und die anderen sagen, das gehört dazu und das ist so ein Stück Training mit, dass ich reife. Und nach meiner Beobachtung bedauern sich die Leute, die vielleicht am ehesten Grund hätten, sich zu bedauern, am wenigsten. Wir müssen da mit einer falschen Weichlichkeit aufhören und sagen, Herr, es hat seinen Zweck. Ich danke dir für meine Situation, so wie sie jetzt ist, und wenn dich's ändern soll, dann wirst du schon dafür sorgen. Danke sagen zu meinem jetzigen Stand. Das heißt nicht, dass ich für bestimmte Dinge nicht auch beten darf, ne? Dass sich Dinge ändern. Aber mit diesem Rumgejammer und sich selber bemitleiden, mache ich mich nur selber schwach. Und im Blick auf die Zukunft, da ist es so wichtig, dass ich weiß, wo ich hingehe. Dass nach dem Training mit Schwitzen und allem so das große Ziel kommt. Und dass ich mit Sicherheit ankommen werde. Da gibt es dieses schöne alte Wort der Heilsgewissheit. Und ich erlebe oft Christen, die sagen, ja, man weiß es nicht so richtig. Die sind eigentlich im vorreformatorischen Stadium. Man weiß es nicht, wie wird es denn ausgehen? Im Islam ist es ja noch tausendmal schlimmer, ne? Ob Allah die Waage noch hier oder da kippt. Das Sicherste ist als Selbstmordattentäter irgendwo zu sterben. Das hängt mit dieser Verrücktheit auch wirklich in den Kernaussagen dieser Religion zusammen, dass da so viel Schlimmes passiert. Seit Luther wissen wir wieder neu, und aus der Bibel wissen wir eigentlich schon lange, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer sein Herz ihm geschenkt hat, Glaube ist ja nicht nur, ich denke, dass es einen Gott gibt, sondern ich gebe mich ihm radikal und ich bringe ihm meine Schuld. Mein Leben ist in seiner Hand für Zeit und Ewigkeit. Der Himmel steht offen. Und wenn du da noch Probleme und Fragen hast, wird es Zeit, dass du das heute klärst. Dass du sagst, Herr, hier bin ich und von jetzt ab ganze Sache mit dir und von jetzt ab diese Gewissheit, ich werde nach dem Marathonlauf meines Lebens bei dir sein. Und das breitet sich dann auch aus in unsere Ehen und Familien. Vor einiger Zeit habe ich von jemandem gehört, einem Nichtgläubigen, der sagte, was ist bloß mit den Christen los? So viele christliche Ehen fliegen auseinander. Das ist ein Jammer. Die Christen wissen es doch eigentlich, wie man sich wieder versöhnen kann. Und wenn man sich einmal richtig streitet, mal krachen, also bei uns hat es manches Mal gekracht, aber dann haben wir uns wieder vergeben. Und wenn man merkt, bestimmte Dinge lassen sich nicht so einfach ändern, dann muss man halt damit leben, aber trotzdem für den anderen beten, dass er weiter wächst, statt ihn ständig zu bemeckern. Familie, dann auch die Pflanzstätte für die Kinder, die armen vielen Kinder, die in solchen zerrütteten Familien aufwachsen. Da muss endlich ein Ruck durch die Christenheit in Deutschland gehen. Wir gehören als Ehepaare zusammen. Komme, was wolle. Dazu gehört auch ein Mann und eine Frau und nix Punkt. Dieses furchtbare Unwesen des Fremdgehens und des Miteinanderflirtens und in den Medien wird es uns ja ständig vorgemacht. Der falsche Weg wird uns ständig so rosa süß ins Wohnzimmer geliefert. Einheit in unseren Ehen und Familien. Nichts Schöneres, als das zu erleben. Oder wieder neu durch Christus herstellen zu lassen. Vielleicht ist da manchmal auch Seelsorge nötig, dass man den richtigen Schub wieder kriegt. Ja, dann die lokale Gemeinde, wir. Freilich aus Leuten, die selber versöhnt leben mit ihrem Herrn, die als Familien versöhnt leben, da ist es dann auch einfacher, als Gemeinde und als Gemeinden vor Ort gut zusammenzuhalten. 1. Korinther 1, Vers 10 mahnt Paulus: Ich ermahne euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Das muss man nur noch ein bisschen erklären. Da ist gemeint in den Meinungen, in den Kernfragen. Und dann kann man zugleich einer Meinung sein über ein paar Dinge, wo man sich nicht einer Meinung sein muss. Versteht ihr? Welchen Haarschnitt der eine trägt und ob der Pfarrer im schwarzen oder im weißen Talar predigt und ob die Kirche so oder so geschmückt ist, das ist zweitrangig. Da kann man sich sehr gut in Toleranz und in Liebe gegenseitig stehen lassen. Aber ob Christus der einzige Erlöser ist, da gibt es keine Toleranz. Da gibt es nur Klarheit, freilich zugleich Liebe. Wir werden niemanden unseren Glauben überstülpen. Es ist immer nur ein Angebot, ein Sog, nie ein Druck. Also auch in der Gemeinde durch eine gute Herzenshaltung, durch versöhnt Leben, Einheit immer mehr wachsen sehen. Und das wird sich dann auch in die weltweite Gemeinde hin ausbreiten. Wir haben ja sehr viele Kontakte in verschiedenen Ländern dieser Welt. Und es ist für mich immer wieder beeindruckend zu hören, wie zum Beispiel die Afrikaner für uns in Deutschland beten. Bloß gut, dass es die afrikanischen Christen gibt. Bei unserem Bruder Solomon in Nigeria, diese etwa 3000 Waisenkinder, die dort in seinem Zentrum leben, oder Kinder, die zu Hause nicht versorgt werden können, die haben einen Gebetsdienst, Tag und Nacht beten die Kinder rund um die Uhr in kleinen Gruppen und auch für Deutschland. Und wir dürfen auch für sie beten. Vor 3 Tagen habe ich eine Nachricht bekommen, dass gerade dort in Nigeria, in dem Zentrum von Pastor Solomon, ein riesiger Baum auf die große Küche gefallen ist. Das Dach hat es kaputt gehauen. Gott sei Dank, alle Kinder sind bewahrt geblieben, obwohl allerhand in der Küche waren. Nur 4 ganz leicht verletzt. Wunderbare Bewahrung. Warum es der Herr zugelassen hat, dass es diesen Mammutbaum umhaut, ich kann auch nicht alles erklären. Aber vielleicht habt ihr Lust, heute in meinen Büchse auch was zu stecken, das wird dann dorthin gehen. Gebet über die Gemeindegrenzen, ja über die Grenzen der Kontinente hinweg, das verbindet und das hilft gegenseitig, dass Gemeinde wachsen kann und leben kann. Dann würde ich gerne noch eine Stunde über den nächsten Teilpunkt reden, eins mit dem alten Bundesvolk Israel. Aber die Stunde haben wir heute nicht, das ist heute nicht das Hauptthema. Aber für uns Christen wichtig, dass wir auch jetzt eindeutig zu Israel stehen. Ich wiederhole es nochmal, dass wir eindeutig zu Israel stehen. Damit sind wir nicht gegen die armen, unschuldigen Kinder und Frauen im Gazastreifen oder sonst wo, die in dieses ganze Elend mit hineingezogen werden, weil sie als lebendige Schutzschilde missbraucht werden. Die haben wir auch lieb. Alle Menschen lieben. Wir dürfen für sie beten. Selbst, dass die Mörder und Verbrecher noch zu Christus finden. Der Paulus war auch nicht der Beste vorneweg. Aber das heißt nicht, dass wir lax werden in der klaren Stellung zu Israel. Gut. Die Stundenpredigt sehr kurz. Und dann auch Einheit unter den Christen, ein Ferment, ein Katalysator auch für Einheit in unserer Gesellschaft, wo es so viele Spaltungen gibt. Ich müsste vielleicht genauer sagen, Einigkeit. Diese Einheit des Christusleibes kann es in der Gesellschaft gar nicht geben. Diese auch organische, ja, blutsmäßige Einheit und Verwandtschaft. Aber für Einigkeit können wir manches mit tun. Und es gibt ja eine tolle Zeile, die heißt Einigkeit und Recht und Freiheit. Ihr kennt das alle, ne? Aus unserer Nationalhymne, 1841 entstanden und heute nicht weniger aktuell als damals. Und geradezu eine Linie, wie die Einheit beschaffen sein soll. Sie muss mit Recht und mit Freiheit verbunden sein. Einheit heißt nicht Diktatur und alle tanzen nach einer Pfeife. Freiheit. Einheit heißt auch nicht, jeder kann machen, was er will, sondern Recht. Und letztlich das göttliche Recht. Also Einheit kann es an der Stelle nicht geben, wo immer mehr dafür geworben wird, dass Babys abgetrieben werden dürfen. Jetzt wird bis zur 22. Schwangerschaftswoche ein neuer Entwurf eingebracht. Es ist einfach grauenhaft, wie unser Land ethisch-moralisch absackt. Und dass man sein Geschlecht Jahr um Jahr ändern kann. Und ich muss jetzt nicht länger aufzählen. Freigabe von Cannabis und so weiter und so weiter. An der Stelle haben wir als Christen klar Kante zu zeigen. Aber dass die Leute in Ost und West ein bisschen unterschiedlich sind, ist doch klasse. Wir sind wirklich kulturell ein Stück unterschiedlich geprägt. Das kann als zwei Pole gesehen werden, die sich gegenseitig stärker machen. Dass wir vielleicht unterschiedliche Wahlentscheidungen getroffen haben, das heißt doch aber nicht, dass wir nicht miteinander reden. Unter den Jüngern Jesu, da waren Zeloten und da waren Zöllner. Die waren im normalen Leben Todfeinde. Jesus hat die gesammelt als eine Jüngerschar. Also ich rede jedenfalls mit jedem. Und ich mache damit sehr gute Erfahrungen, dass plötzlich deutlich wird, der andere, der hat für seine Entscheidung Gründe, die man akzeptieren kann. Und wo er irgendwo ein bisschen durchgeknallt ist, das sage ich es ihm auch. Denn natürlich darf nicht wirklich der nationalsozialistische Geist sich wieder ausbreiten. Auch nicht aber der falsche grüne Geist, der Abtreibung fördert und ja den Leuten vorschreiben will, wie die Heizung gebaut werden soll. Also es gibt überall gesunde Linien und es gibt das Falsche, wo man es kritisieren muss. Aber man muss drüber reden. Und plötzlich merkt man beim Gespräch, jawohl, der hat vielleicht doch recht. Ja, nun sind wir ein bisschen durch verschiedene Bereiche hindurchgewandert. Ich will euch aber noch als Tipp mitgeben, das Vaterunser bündelt eigentlich das alles. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir suchen das größere Reich, dein Reich komme. Wir suchen Gottes Willen, dein Wille geschehe und wir suchen Gottes Ehre. Und wenn man in diesen Leitlinien lebt und betet, dann ist eigentlich vieles schon recht klar. Da habe ich aber noch zwei Punkte, die sind kürzer. Ich wiederhole aber noch einmal die ersten drei, dass ihr über den ersten Dingen nicht das, über den nächsten Dingen nicht das erste alles vergesst. Also es ging um Einheit als riesiges Geschenk, dann um Einheit als Geschenk, das bewahrt werden muss, diese beiden Bänder des Friedens und der Liebe. Es ging um Einheit, die sich ausbreitet in verschiedene Bereiche hinein. Und jetzt ein interessanter Punkt, Einheit als Hochzeitsvorbereitung. Dass dieser Punkt dazugekommen ist, habe ich einem Bruder zu verdanken, der nicht aus Klingenthal ist und der mir geschrieben hat, im Blick auf meine Predigt heute, was er selber zu Papier gebracht hatte. Und ich lese mal zwei Passagen vor. Ein erneuertes Brautbild bringt die Gläubigen in eine spirituelle Haltung, in der nicht nur dogmatische Diskussionen oder intellektuelle Auseinandersetzungen im Vordergrund stehen, sondern die lebendige Beziehung zu Christus selbst. In dieser innigen Beziehungsebene nimmt die Kommunikation mit dem Heiligen Geist eine zentrale Rolle ein. Der Heilige Geist, führt die Gläubigen zu einem tieferen Verständnis von Christus, von Christus Liebe und ermutigt sie, in Einheit und Demut miteinander umzugehen. Durch diese göttliche Führung wird die Gemeinde fähig, über Meinungsverschiedenheiten hinwegzusehen und gemeinsam auf das Ziel hinzuwirken, die Hochzeit des Lammes. Um diese Hochzeit geht's, die endgültige Vereinigung mit Christus. Wenn die Gemeinde lernt, sich in erster Linie als geliebte Braut Christi zu sehen, wächst sie in Demut, Liebe und Hingabe, was Barrieren zwischen den Gläubigen abbauen kann. Konflikte und Spaltungen verlieren an Bedeutung, wenn das größere Bild der Einheit in Christus wieder in den Mittelpunkt rückt. So wird die Heilung des Brautbildes zu einem Schlüssel für die Einheit in der Kirche. Wir sind Christi Braut. Welch ein riesiges, riesiges Geschenk. Und dass wir in dieser Liebe mit ihm und miteinander verbunden sind, fließt daraus ja ganz selbstverständlich. Und noch dieser zweite zu zitierende Abschnitt. In einer Zeit, in der die Liebe in vielen erkalten wird, Matthäus 24, 12, ist es von entscheidender Bedeutung, die Beziehung zu Christus neu zu beleben. Diese Wiederherstellung bildet das Fundament für die Einheit der Christenheit. Die prophetischen Warnungen der Bibel, insbesondere über den bevorstehenden Glaubensabfall, 2. Thessalonicher 2, Vers 3, zeigen uns, wie wichtig es ist, in der ersten Liebe zu unserem Bräutigam zu verharren. Offenbarung 2, 4 bis 5. Nur durch eine tiefe und lebendige Verbindung zu Christus können wir die Herausforderungen der Endzeit meistern und einander in Liebe und Vergebungsbereitschaft begegnen. Und wisst ihr, wenn wir so als Braut leben, wenn wir immer enger zu Christus kommen, dann geschieht etwas, was jemand am Bild eines Rades deutlich gemacht hat. Je weiter man auf der Speiche zum Zentrum geht, je mehr man also zu Christus kommt, desto enger ist man auch beieinander. Und wenn man immer weiter aus dem Zentrum rausgeht, rückt man auseinander, bis es einen schließlich irgendwann rausschmeißt aus diesem Rad, bis wir innerlich gar nicht mehr dazugehören. Deshalb neu zurück zu ihm. Letzter Punkt. Einheit auch als Kampf, Gott sei Dank zugleich als Sieg. Wir haben heute die Versuchungsgeschichte, die Evangelienlesung gewesen, die haben wir mal bewusst weggelassen. Ihr kennt die, Christus wird versucht, er selber. Und er antwortet mit Worten aus der Heiligen Schrift. Natürlich wird der Teufel auch uns versuchen. Na, mit dem kannst du sowieso nicht. Also was der Pfarrer Geibel gesagt hat, das geht mit dem nicht. Oder ich schaffe das sowieso nicht. Ich kann ihm nicht vergeben. Ich bin so tief verletzt. Ich könnte euch jetzt Geschichten erzählen von Leuten, die ich erlebt habe, die haben Dinge durchlebt, die sind grauenhaft. Und sie haben es geschafft, dennoch zu sagen, ich vergebe ihm. Es ist möglich. Nicht vom Gefühl her, aber als Willensentscheidung. Und plötzlich wird Frieden. Innerlich heilt es dann auch nachher noch aus. Das geht meistens nicht ganz schnell. Aber es ist möglich. Lasst euch nicht vom Teufel aufs Glatteis führen, sondern redet wie Jesus von dem, was Wahrheit ist. Das Wort Gottes. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Das lasst uns hochhalten und so im Sieg bleiben, ja, bis wir dann das große Hochzeitsfest mit Christus feiern dürfen. Sehnsucht nach Einheit, heute sehr viel, zugegeben. Ihr könnt euch ja das Video noch einmal angucken, wenn es zu viel war. Ich habe auch mein Büchlein Erweckung im Land, Einheit im Leib, Freiheit in der Gemeinde mitgebracht. Das gibt es hier drüben ein paar Mal und ein Zettel liegt dort über die Internetadresse des Vogtländischen Leiterkreises, www.leiterkreis.de. Kann man all meine Bücher kostenlos auch runterladen. Es gibt gute Lehren, aber jetzt geht es für jeden von uns darum, vergessliche Hörer zu sein Nee, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Der Herr segne euch dazu. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.